Ich lade auch jeden dazu ein, der fremd ist. Ich kann einen fantastischen Abend mit euch haben und danach haben wir einfach nie wieder was miteinander zu tun. Das finde ich total schön.
Sprechen wir mal über Prostitution.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 49.
Strangers. Ahoi und moin, herzlich willkommen, ihr Landratten, zu einer neuen Folge Couple Off, aufgenommen in Hamburg, zusammen mit meiner Live-Korrespondentin Iris Gavritsch vor Ort. Iris, wie sieht's aus?
Ja, hallo Matthias, es ist 29 Grad und das Wetter ist ein bisschen anstrengend.
Du klingst aber noch sehr begeistert dafür.
Ja, weil wir ja eine neue Folge aufnehmen.
Ja.
Sorry. Matthias, meine Stimme ist weg.
Ja, das ist gut, dass du das dazu sagst. Man könnte sonst meinen, dass du gerade irgendwo in der Wildnis bist und versuchst, wilde Elche anzulocken oder sowas.
Ich habe das von dir gelernt, wenn die Stimme nicht unten ist.
Ach das, okay.
Sondern oben. Und die ist die ganze Zeit bei mir kratzig oben.
Ja.
Dann ist man oberflächlich.
Aber auch sexy. Ja,
stimmt. Ich bin jetzt oberflächlich und sexy.
Alles klar.
Berichten wir hier oberflächlich und sexy aus der Wohnung von Andrea Gerhardt.
Genau, passenderweise zu Couple of Strangers nehmen wir zum ersten Mal in einer fremden Wohnung auf. Andrea selbst ist aber keine Fremde, sondern eine Freundin von mir. Auch Schauspielerin. Ich kenne sie noch aus Münchner Zeiten.
Die hat einen Podcast.
Genau.
Und den werden wir jetzt hier mal schön bewerben, weil Andrea, vielleicht hörst du es jetzt auch, ne? Ich bin dir so dankbar. Ich bin dir einfach so dankbar. Es ist so teuer, gerade in Hamburg zu sein, weil so ein großes Marketing-Event hier stattfindet. OMR heißt das. Und gleichzeitig ist noch eine riesige Werbeveranstaltung, ADC. Und dadurch ist alles ausgebucht, weil sich natürlich alle Hotelbesitzer in Hamburg denken, aha, jetzt kommen die Marketing-Fuzzis.
Und die Werber.
Ja, genau, die Werber-Fuzzis, die haben Geld.
Ja.
Jetzt machen wir mal die Hotelzimmer. Ich habe ein Hostel gefunden. Ein Sechs-Bett-Zimmer-Hostel für 800 Euro für 3 Nächte.
Das ist so ein Schnäppchen. So ein richtig guter. Echt jetzt?
Ja, wirklich. Ich habe mich gedacht, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Und dann die normalen Hotels, teilweise für 3 Nächte 1400 Euro und so. Das ist eine New York-Reise, Leute.
Also, wir müssen ganz kurz den Bogen schlagen, dann habe ich aber noch Fragen dazu. Mhm. Bogen zurück zu dem Dankeschön an Andrea, die uns rettet davor, 800 Euro für ein Sechsbettzimmer zu zahlen, weil wir in ihrer Wohnung unterkommen. Und deswegen, und nicht nur deswegen, sondern auch, weil er wirklich gut ist, wollen wir ihren Podcast euch ans Herz legen und der heißt 2 vor 12. Und da geht es um Nachhaltigkeit und sie lädt sich in ihre Folgen Leute ein, die beruflich aus irgendeiner Perspektive mit Nachhaltigkeit zu tun haben und etwas versuchen zu verändern an unserem System, das nicht nachhaltig ist.
Andrea, du kriegst noch einen Fresskorb von mir.
Mit lauter Nestlé-Produkten. Dankeschön. Ja, 12 Liter Palmöl, bitteschön. In Plastik eingepackt. Einzeln in Plastik verpackt. Nein, sie kriegt ein richtiges Dankeschön, ein nachhaltiges Dankeschön von uns. So, jetzt habe ich Rückfragen.
Mhm.
Weißt du, wenn eine Stadt und die Hotels und Hostels sogar da drin die Preise so anziehen, weil da eine Veranstaltung ist, wie sowas, sind solche Veranstaltungen nicht fast das ganze Jahr durch? Ja, aber ich meine, die Werbebranche oder dann die Marketingbranche, ja, das ist ja nur eine Branche. Was ist mit der Hochfinanz? Was ist, wenn die Banker sich irgendwo treffen wollen in der Stadt? Was ist, wenn sich die wenn Sender und so sich mal irgendwo versammeln, weil sie darüber sprechen, wenn die Preisveranstaltungen sind? Gibt es das immer wieder, dass dann Städte plötzlich die Preise hochziehen oder?
Ja, also zu Veranstaltungen ist es immer extrem.
Und so Messen, ne? Ganz viele Städte haben ja auch ein extra Messegelände und da ist doch ständig irgendwas.
Mhm.
Was ist, wenn die Erotikmesse stattfindet? Die Venus ist dann.
Da wollte ich schon immer mal hin.
Ja, lass da mal zusammen hin. Dann machen wir auch eine Folge thematisch passend dazu.
Ja.
Aber dann ziehen immer die Hotels die Preise so krass an, ja?
Mhm.
Oder ist das bei Marketing und Werbung nochmal ganz besonders?
Ich finde es voll interessant, wie du mich das fragst, als ob ich jetzt voll die Expertin
dafür
wäre.
Ja, du kennst dich auf jeden Fall mit der Branche länger und besser aus als ich, das ist ja klar.
Nee, Matthias, das hat nichts mit der Branche zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich immer diejenige von uns beiden bin, die sowas organisiert. Die immer guckt, okay, wo kann man schlafen? Und dann fällt mir auf, scheiße, die Hotelzimmer sind einfach 500% teurer als sonst.
Ich möchte als Konter anmerken, dass ich unsere Übernachtungsmöglichkeit organisiert habe in Hamburg diesmal.
Ja, das stimmt, das stimmt. Danke, Andrea.
Ja, und danke, Matthias, dass du mit Andrea gesprochen hast.
Ja.
Gut, bist du bereit fürs Thema schon oder möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich möchte noch eine sagen. Iris, niemand kann sehen, hören, dass du deinen Kopf schüttelst. Das ist wirklich, ich glaube, du bist in deinem Kopf gerade schon auf der Bühne beim Live-Auftritt. Da kann man das sehen, wenn ich dich was frage und du dann
einfach nur den Kopf. Das wird auch sehr aufregend, wenn du eine Frage stellst, ich einfach nur den Kopf schütteln. Und so wird der ganze Live-Auftritt.
Zu dem übrigens niemand kommen wird. Weißt du, woher ich das weiß? Hm? Fast niemand, ne? Letzte Folge haben wir ja schon gesagt, dass einer kommt. Aber vielleicht ist er der Einzige. Denn ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich packe nochmal den Link für die Tickets in die Shownotes.
Hast du vergessen?
Habe ich vergessen, ja. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben? Ey, Matthias, du hast vergessen?
Keiner.
Genau.
Oh.
Vielen Dank. Es kommt niemand. Wir freuen uns schon.
Ich habe es auch auf Facebook geteilt und habe gemeint, hey Leute, ich würde mich voll freuen, wenn ihr kommen würdet.
Alle zwei so, Likes.
Ja, so ungefähr. Und dann, ja, also wenn wir da wären, ja, genau, dann würden wir voll gerne kommen, aber wir sind leider nicht da.
Und dann laufen sie uns plötzlich über den Weg da.
Genau.
Ach ja, wir sind gerade shoppen, wir sind gerade zurück.
Matthias, wir haben Podcast-Gesichter.
Ja.
Keiner will uns live sehen. Aber weißt du was? Ich hoffe auf die Fremden da draußen.
Das ist deine Überleitung?
Ja.
Okay.
Dass die fremden Menschen uns live sehen wollen.
Im Gegensatz zu den fremden Menschen, die uns anhören? Die sind uns auch. Wir kennen. Das ist für mich die große Frage unserer Folge heute.
Mhm.
Kennen wir uns eigentlich? Das Thema.
Strangers.
Couple-Off-Folgen entstehen normalerweise so, dass du und ich, Iris, uns schon ziemlich sicher sind über die Woche hinweg, was uns eigentlich gerade umtreibt, was wir gelesen haben, worüber wir uns unterhalten. Und dann suchen wir nur einen passenden Titel zu diesen Themen.
Mhm.
Bei Strangers war das mal so ganz deutlich von dir, dass du gesagt hast, das ist was, worüber ich sprechen möchte und eine Folge machen möchte. Warum? Was interessiert dich da?
Fremde haben so viel Zauber, Matthias. Das ist so, ich habe so eine Sehnsucht nach fremden Menschen.
Aha. Muss ich mir Gedanken machen? Nee, es geht einfach null um mich gerade, ne?
Es geht überhaupt nicht um dich. Das ist alles fein mit uns und ich bin auch froh und wir haben uns, ne?
Ja, okay.
Gott, das klingt immer schlimmer.
Ja, es klingt ein bisschen nach einem kreativen Weg, öffentlich mit mir Schluss zu machen jetzt hier in der Podcast-Folge.
Öffentlich mit dir Schluss machen. Ich würde warm und zugewandt sein, aber ich würde niemals öffentlich mit dir Schluss machen.
Warm und zugewandt?
Ja.
Dann komme ich ja nicht los von dir.
Also...
Das ist schon wieder so ein Moment gewesen, wo man jetzt eigentlich hätte live sein müssen. Ihr merkt, wir machen das sneaky, dass wir hier Gründe liefern, warum ihr zum Live-Auftritt kommen müsstet. Der Blick von Iris gerade war so richtig, ja genau, das ist ja die Absicht, dass du nicht von mir loskommst, wenn ich mit dir Schluss mache. Ich aber von dir. Das willst du, ne? Das gefällt dir.
Auf eine ganz seltsame Art und Weise, ja.
Wenigstens bist du ehrlich.
Ja.
Okay, aber... Bleiben wir dabei, wir machen es hier nicht,
es geht nicht um dich, ich will nicht Schluss machen, ich
erzähl,
bin wirklich was, glücklich.
Ja, ja, ne? War ja nur Witz. Also, was ist mit den Fremden?
Also, wenn du so eine echte Begegnung hast mit einer fremden Person, es ist doch auch meistens so, dass du fremden Menschen mehr über dich erzählst als Freunden oder der Familie.
Echt?
Also ich ja. Du nicht?
Ich müsste richtig in meinem Gedächtnis kramen, ob ich Situationen finde, in denen ich Fremden wirklich was anvertraut habe.
Aber ich gefalle mir auch in dieser Rolle, Matthias.
Was war denn das größte Geheimnis, was du schon mal einer fremden Person anvertraut hast? Kannst du jetzt nicht öffentlich sagen, ne?
Also, was zum Beispiel am Anfang in Berlin total irre war, als ich dann in der Agentur gearbeitet habe, da wusste keiner irgendwas über mein Leben. Also von meinen Kollegen oder. Und es war ja kein großes Geheimnis, mein Leben, ne? Aber keiner wusste, dass meine Mutter einen Kiosk hat oder dass mein Vater gestorben ist oder tausend Sachen so, die da passiert sind.
Ja.
Und das ist jetzt nur so ein Beispiel dafür, wenn ich dann aber abends in irgendeiner Hotelbar war und dann mit fremden Leuten gesprochen habe, dann hat man halt mal ausgepackt. Und vielleicht auch mal Dinge erzählt, die ich auch jetzt im Podcast nicht erzählen würde.
Verstehe. Okay.
Und dann auf der Arbeit, so mit Kollegen oder mit Freunden. Ich bin da teilweise gar nicht so offen bei Freunden.
Da bist du anders als ich. Für dich sind Freunde, ist jetzt vielleicht schon zu viel gesagt, aber Leute, die mit dir zu tun haben und auch regelmäßig mit dir zu tun haben, so beobachte ich das, oft die eigentlichen Fremden. Und wirkliche Fremde sind für dich eigentliche Freunde.
Ja.
Du verdrehst das ein bisschen manchmal.
Ich weiß.
Das ist aber schön. Also das, was du beschreibst mit der Hotelbar, ne, und so, das klingt ja wirklich wie aus einem ganz schönen Roman.
Und es ist auch so. Oft, Matthias, wir waren zusammen in New York.
Ja.
Das
Carlos,
war,
ne?
Carlos.
Ja.
Das war fantastisch. Also wir waren in New York und wir waren in Harlem. Und da gab es unter unserer Wohnung eine Jazzbar, die Showman's Bar.
Ja.
Und da sind wir abends hingegangen. Und das kann man jetzt auch öffentlich sagen, das war in einer sehr schwierigen Phase,
ja,
in der wir da waren.
Ja.
Das war schwierig mit der Agentur, es war ein bisschen schwierig mit uns, weil wir beide stark gewachsen sind in der Zeit. Wir hatten beide eine unterschiedliche Krise.
Ja, der Grund, warum wir überhaupt in New York waren, war, weil ich damals einen Kurzfilm oder mittellanger Spielfilm sogar, den hatte ich mit zwei Freunden zusammen geschrieben und produziert und Regie geführt und darin gespielt und so weiter. Und es war mein Baby. Und wir waren mit diesem Film zum Independent Film Festival in New York eingeladen und sind dort zusammen hingereist. Und ich habe mir wirklich Hoffnungen gemacht, dass das irgendeine Art von Push sein würde. Egal, ob der Film da irgendwas gewinnt, aber allein, dass er da läuft, hat mich voller Hoffnung mit Blick auf Schauspiel und Film und so weiter gemacht. Und dann war das ein bekacktes Festival. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie unser Film dort gezeigt wurde, ne? Man hatte ja eine Chance, egal woher man kam.
Es war so schlimm.
Diesen auf Deutsch gesprochenen Film zu verstehen, weil wir hatten Untertitel. Wir haben uns Mühe gegeben, dass diese Untertitel gut lesbar und wirklich toll übersetzt sind und so, dass man gut folgen kann. Und der Film war lustig. Kein Mensch konnte diesen Pointen folgen, weil es waren so dünne Wände in dem Kino, dass jeder Krankenwagen, jede Polizeistreife, die draußen vorbeigefahren ist, lauter war als unser Film. Und es fuhren alle 20 Sekunden irgendwelche Notärzte und Polizei draußen vorbei. Klimaanlage war an, alle haben gefroren. Ein besoffener Fotograf hat die ganze Zeit versucht, das Festival zu dokumentieren. Und ihm ist in unserem Film 5-mal das Stativ umgefallen auf der Treppe. Leute sind aufgestanden und gegangen, weil wir der 50. Film in Folge waren, der lief. Ich war so enttäuscht.
Du warst so enttäuscht. Und ich habe noch da gesessen und habe mir gedacht, was eine geile Geschichte.
Hm.
Weil ich mir, das, ich weiß, es ist total, es war richtig fehl am Platz von mir und es war auch falsches Timing. Aber ich saß schon da und habe es wie einen Film gesehen,
ja,
und habe mir gedacht, Wahnsinn, da hat er so viel Geld und Schweiß und Blut in diesen Film reingesteckt, dann wird das Ding in New York angenommen. Voller Vorfreude fliegen wir nach New York und denken, das ist jetzt das große Ding und dann kommen wir dahin. Und das war so richtig abgefuckt.
Ja.
Und es war, ich fand's grandios.
Ja, ja, ich weiß, du kanntest ja auch den Film schon. Für dich hat's ja null Rolle gespielt, ob du jetzt den Film mitbekommst.
Ich weiß, für mich war es einfach auch eine geile Geschichte, weil ich gedacht habe, der Matthias, der wird seinen Weg machen.
Ja.
Mir fällt das manchmal so schwer, dann deine Freundin zu sein, ne? Und dann, nee,
ich bleib dabei, du machst in dieser Folge kreativ mit mir Schluss.
Nein, aber ich habe das manchmal. Ich habe das auch anderen Leuten gegenüber. So,
ja,
dieses, dass ich dann so aus diesem Emotionalen dann gerade rausgehe und so das große Ganze sehe.
Ja.
Und weil ich ja weiß, was du kannst und wie du bist, dachte ich mir, geil, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine super gute Geschichte. Was für ein hervorragendes Scheitern. Also das ist so eine Bruchlandung. Das macht es dann viel besser, wenn man dann halt was erlebt hat. Wenn man, also was erreicht hat oder was, wenn es dann mal funktioniert hat.
Du hast mir das auch auf eine gute Weise gesagt, dass du das so siehst.
Mhm.
Und ich habe es mit dem Kopf sofort genauso gesehen wie du. Aber der Kopf reicht nicht.
Ich weiß.
Mein ganzes System war noch lange nicht so weit. Emotional war ich noch lange nicht so weit,
mhm,
es als eine gute Geschichte nicht nur zu erkennen, sondern halt zu fühlen. Da war ich nicht.
So.
Gefühlt war ich bei, was für ein scheiß Leben.
Und da jetzt auf den Punkt zu kommen, und ich hatte ganz andere Krisen, ich hatte,
ja,
ganz andere Themen. Und du und ich, wir waren uns in New York komplett fremd.
Das stimmt.
Komplett.
Naja, komplett nicht.
Aber so fremd,
aber,
wie wir es nie waren.
Ja, im Vergleich, ja, genau. Ja.
Und dann sind wir abends in diese Bar gegangen, nur du und ich.
Ja.
Und dann kam Carlos.
Ein Fremder.
Fremder.
Setzte sich zu uns an den Tresen.
Und es war so eine, stellt euch das wie aus einem Film vor, es war so eine richtige amerikanische Jazzbar.
Ja.
Und alle kannten sich schon am Tresen. Und wir waren die Touristen.
Mhm.
Und Carlos war darauf geschult, die Touristen abzufangen. und den einfach einen sensationellen Abend. Der hatte Freude daran, der hatte Freude an Fremden.
Leute, der hat geweint an irgendeinem Punkt. Der hat uns seine Geschichten erzählt und dann angefangen zu weinen.
Ja, wir hatten uns ja irgendwann mal auch in den Armen. Er hat großartige Zitate immer gesagt, ne?
Ja.
Shit, shower and shave. Das ist das, womit er jeden Morgen seinen Morgen beginnt.
Wir haben ja ab und zu mal Leute, die rückmelden, dass sie kein Englisch können, ne? Scheißen, duschen und rasieren.
Ja, und er hat einfach sehr viele Weisheiten so an dem Abend gesagt. Und es war, muss ich wirklich sagen, einer der schönsten Abende in meinem ganzen Leben. Das war Wahnsinn, was das so mit mir gemacht hat. So in dieser Stadt zu sein, dann mit ihm diesen Abend zu verbringen. Und ich dachte, wir werden beste Freunde. Mhm. Ich habe gedacht, okay, Carlos wird der Mann sein, zu dem wir dann wieder zurückfliegen. Und nächstes Jahr sind wir dann wieder in New York und dann gehen wir wieder in diese Bar und dann finden wir ihn wieder. Und auch beim Abschied hat Carlos gesagt, schreib mir und ich gucke, dass ihr irgendwie nach New York kommt und dies und das und so, ne? Ja, der hat sich niemals mehr bei uns gemeldet.
Wir haben ihm aber geschrieben, ne? Ja. Es kam keine Antwort mehr. Ja.
Ja, und mir hat auch schon die Barkeeperin gesagt, Leute, macht euch keine Hoffnung.
Ja, ja.
Der Carlos, der macht das immer mit den Touristen. Aber es war fantastisch. Carlos hat das Game mit den Fremden verstanden.
Ich glaube übrigens, dass das was Verbreitetes in den USA ist, diese Unverbindlichkeit. Also voll beieinander zu sein, wenn man sich live begegnet, aber auf Distanz ist das alles, hat das alles keine Bedeutung. Also das heißt nicht, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich habe schon mal davor solche Erfahrungen gemacht. Ich hatte in meiner Jugend eine Brieffreundin in den USA, die war im Prinzip eine Fremde. Wir haben uns sehr unregelmäßig so aus unserem Leben was geschrieben und irgendwann haben wir vereinbart, ich komme sie besuchen mit meinem Geld vom Zivildienst. Und dann war ich in den USA und sie war völlig überrascht, dass ich das wirklich mache, dass ich das nicht nur sage.
Mhm.
Und nicht nur sie war überrascht, sondern auch so ihr Umfeld, die Leute, auch ihre Mutter zum Beispiel, ne? Die hat mir das dann auch so gesagt damals. Die meinte, ja, also in Amerika bedeutet das nichts, wenn man sagt, ich komme vorbei. Das ist genauso wie...
Fanden die dich komisch?
Ich glaube schon. Ich glaube, die fanden das komisch, dass ich es wirklich gemacht habe, ja.
War es unangenehm?
Es gab auf jeden Fall ein paar unangenehme Situationen auch, ja, schon. Mir fällt zum Beispiel ein, dass ich mit meiner Art, ich war früher so viel schüchterner und introvertierter, als ich es heute bin, dass ich mich zum Beispiel nicht so bedankt habe, dass die das verstanden haben, dass ich mich gerade wirklich bedanke für Sachen, weil ich einfach normal, so wie ich es in Deutschland mache, Dankeschön gesagt habe.
Und da muss man ja so viel mehr... Oh mein Gott,
ja, ja.
Thank you so much.
Genau.
Das haben wir mit unseren Nachbarn immer.
Ja, ja, ja.
Das ist so witzig. Wir wohnen halt in Berlin schon sehr international. Also unsere ganzen Nachbarn sind irgendwoher aus der Welt. Und das ist so witzig, weil man dann auch immer merkt, wenn die uns irgendetwas schenken oder wir denen etwas geben, dann ist es immer so, als ob wir denen das Leben gerettet hätten.
Wer weiß, vielleicht haben wir denen mal was geschenkt, was ihnen wirklich das Leben gerettet hat.
Und wir sind manchmal so ein bisschen halt... Die Allmanns. Also wir sind halt ein bisschen ruhiger.
Bedanken uns schon, aber halt...
Bisschen zurückhaltender.
Ja.
Ich meine, Matthias, ganz ehrlich, unser Garten. Ich habe den ganzen Garten voll mit Solarlichtern gemacht und so. Ich habe so, das ist meine Allmann-Power. Solarlichter.
Gut, dass es keine Gartenzwerge sind, dann wäre es erst richtig Allmann. Und wir sind auch nicht so richtig Allmann, weil wir ihnen überhaupt was schenken. Das ist nicht typisch Allmann.
Meinst du?
Ja, typisch Allmann ist, du schenkst die leeren Tupperboxen zurück, die du bekommen hast. Gespült.
Gespült, ne?
Das tun wir nicht. Also ich glaube, wir sind okay, wir sind da irgendwo auf so einem...
Ich habe in New York festgestellt, dass ich wirklich richtig deutsch bin.
Woran hast du es gemerkt?
Das hatte mir ein Typ gesagt. Wir waren doch in der U-Bahn.
Hm.
Und wir sind von Harlem halt super weit weg in einen ganz anderen Stadtteil nach New York gefahren. Und ich habe ihn die ganze Zeit in der U-Bahn angeguckt, weil er ein fantastisches Outfit anhatte. Und dann hat er mich auch angeschaut. Und viel später erst am Comedy Cellar stand er und hat die Tickets dort verkauft und kam zu mir und hat gemeint, hey, ich habe dich doch gerade in der U-Bahn gesehen. Und ich war völlig versteinert. Und er so, doch, doch, ich habe dich doch gerade gesehen. Und dann war ich so, ja, ja, cool. Und habe dann so mit ihm gesprochen.
Ja, ja, cool.
Ja, aber habe gemerkt, okay, ich bin schüchtern und verschlossen. Und er war so total offen. Und dann hat er auch gemeint, du bist deutsch, ne? Und es war halt wirklich so.
Hat's daran gemerkt.
Hat's total daran gemerkt.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Ich habe im Vorfeld was gelesen und frage mich, ob Dänen in New York auch einen Ruf haben, sehr verschlossen oder schwierig zu sein. Ich habe nämlich über die gelesen, dass es in Dänemark normal ist, sogar seine Bushaltestation, bei der man aussteigen müsste, lieber verpasst, als einem fremden Menschen zu sagen, ich müsste mal vorbei. Dann macht man lieber mit dem Körper die ganze Zeit große Signale und greift seinen Koffer mit großer Geste, dass das bedeutet, hey, ich müsste jetzt gleich raus, aber man möchte nicht sagen, ich komme nicht an Ihnen vorbei, darf ich bitte.
Mhm, das fühle ich sehr.
Das ist schon, also ja gut, vielleicht ist auch skandinavisch und germanisch sehr nah beieinander.
Aber auf der anderen Seite, ich habe mich in New York so viel wohler gefühlt als hier.
Ja.
Ich liebe das, dass ich mit Fremden so tun kann für einen Abend, als ob wir die besten Freunde wären.
Mhm.
Und dann am nächsten Tag haben wir einfach nichts mehr miteinander zu tun. Das ist etwas, was ich wirklich genieße. Ich finde das total schön. Also ich lade auch jeden dazu ein, der fremd ist. Ich kann einen fantastischen Abend mit euch haben und danach haben wir einfach nie wieder was miteinander zu tun. Das finde ich total schön.
Sprechen wir mal über Prostitution. Da komme ich gerade drauf. Ich weiß nicht wie, aber...
ich wollte einfach ein gutes Gespräch
mit
einem Menschen haben.
Ja, und das ist dieses Poetische, was ich vorhin meinte, dass für dich Fremde oft die eigentlichen Freunde sind. Und jetzt habe ich eine Behauptung, woran das bei dir liegt.
Mhm.
Und die musst du widerlegen oder bestätigen. Fremde sind, so beobachte ich dich, für dich noch so ein unbeschriebenes Blatt, während du bei Leuten, die du schon eine Weile beobachten kannst, schnell misstrauisch wirst, was die eigentlich von dir wollen. Und dann bist du vorsichtig, machst dir wahnsinnig viele Gedanken, was du denen überhaupt von dir zeigen solltest und ob das klug ist. Sehr weitsichtig, auch ist das klug über Jahre hinweg. Und bei Fremden vielleicht auch, weil es dann zeitlich begrenzt ist, ist der zweite Teil meiner Behauptung. Weil du weißt, das ist jetzt die Begegnung und danach sehen und hören wir uns nie wieder. Ich muss mir keinen Kopf machen. Ist es das?
Ja, voll. Also... meine Rolle ist anders geworden. Wenn man sich jetzt heute mit mir anfreundet, dann merke ich manchmal, dass die Person nur irgendwas Bestimmtes von mir will, weil ich eine Agentur habe oder weil ich jetzt irgendein tolles Netzwerk habe, wovon eine Person profitieren möchte. Und wenn du dich früher mit mir angefreundet hast, dann hast du vielleicht auf eine Naschtüte gehofft oder sowas, ja.
Okay, also hat es Vorteile, nichts geben zu können, außer einer Naschtüte. Dann hast du die ehrlicheren Freundschaftsanfragen. Ey,
jetzt mal ohne Scheiß. Dann hast du die Leute, die wirklich mit dir abhängen wollen, die wirklich dich cool finden.
Und das ist der Vorteil an Fremden. Sie wissen nicht, was du geben kannst. Sie sind erstmal an dir, wenn überhaupt, als Mensch interessiert. Ist es das?
Ja, und ich belüge Fremde immer so. Das
ist... Ich habe wirklich gedacht, dass du das ernst meintest, als du gesagt hast, du öffnest dich Fremden dann. Du erzählst denen die intimsten Geschichten, aber das sind dann nur gelogene Geschichten.
Teilweise.
Ja.
Also manchmal sind die ehrlich, manchmal nicht. Aber wie oft habe ich schon erzählt, dass ich Kassiererin bin oder so.
Wirklich, ja?
Ja. Und dann immer gesagt habe, dass ich jetzt mal ein aufregendes Musical mir angeschaut habe oder so. In Wirklichkeit hatte ich einen Geschäftstermin. Aber dann habe ich denen erzählt, dass ich Kassiererin bin und mir hier gerade in Hamburg ein Musical angeguckt habe. Und mein Mann hat mich nicht begleiten wollen.
Du hast richtig notorisch gelogen, so richtig einfach eins aufs andere.
So, ich liebe sowas. Das ist total toll. Und manchmal denke ich mir, hoffentlich bleibt das alles so, jetzt zum Beispiel mit der Reichweite, und wird nicht noch mehr. Weil dann kann ich so weitermachen.
Und auf der Grundlage willst du am Ende der Folge wieder sagen, folgt uns, teilt diesen Podcast. Willst du das?
Ja, genau.
Das soll nicht wachsen?
Ich finde es so, ich finde es gerade ganz schön.
Echt, du hast keine Lust auf einen Gerichtsprozess, der live übertragen wird, wie Amber Heard gegen Johnny Depp? Ey, mein TikTok ist gerade komplett voll davon, ne?
Ja, du bist auch voll drin, Matthias.
Nee, ja, okay, ich schaue die Videos dann auch mit Interesse an, aber ich suche mir das ja nicht aus, dass der Algorithmus mir die alle reinspült.
Du bist richtig momentan so eine Klatschtante. So,
ey, bin ich gar nicht. Nee, bin ich wirklich nicht, weil ich rede gar nicht so viel darüber weiter.
Du redest nicht jetzt, wir werden ja auch nicht im Podcast darüber öffentlich reden, ne? Aber wir zwei privat, du kommst immer mit irgendwelchen Videos, guck dir das an.
Ey, es ist aber wirklich, hier sind die zwei Sachen. Das eine ist, es hat mit unserem Thema so viel zu tun, gerade weil es zwei völlig fremde Menschen sind, die du und ich nie persönlich getroffen haben. Und trotzdem packt hier dieser Prozess und alles, was dann da gezeigt wird an Aufnahmen und wie die gestritten haben. Ne? Ja, ja. Das packt so viel Hyperintimes und Privates aus. Mhm. Das ist wirklich historisch einmalig. Und das ist aber nur das eine. Und das andere ist, es ist doch wirklich kommunikativ super interessant. Es ist so spannend.
Ich liebe es, wie du so Klatsch und Tratsch
aufwertest
und dann so intellektuell machst. Ne? Das finde ich richtig toll. Aber jetzt verstehst du mal,
wie es dir im Dschungelcamp geht. Ne?
Also genau damals, jetzt nicht mehr, aber früher bei dieser einen Folge mit Mathieu Carrière.
Ja, ja.
Der heißt ja so, ne?
Keine Ahnung.
Das war fantastisch. Das
ich
war
finde
Fernsehgeschichte.
Das halt nicht mit Johnny Depp vergleichbar, weißt du? Deswegen, ist das anders bei mir empfunden. Aber ja, ich
finde es auch spannend. Aber diesmal, Matthias, es ist auch ein bisschen so, da ist noch ein bisschen mehr so mit dabei, ne? Ja. Der intellektuelle Matthias, der ist ein bisschen beiseite geschoben aktuell. Da ist auch ein bisschen Sensationslust.
Nicht nur. Ich greife mal nur ein kleines Beispiel. Mhm. Wenn der Anwalt von Amber Heard, Johnny Depp, sagt, und dann haben sie sich eine Mega Pint Wein eingegossen. Zu beobachten, wie Johnny Depp Schrittchen für Schrittchen erst kurz in sich hineinschmunzelt, dann aber wirklich lustig, bemüht ernst nochmals wiederholen, a Mega Pint. Und der gesamte Gerichtssaal muss lachen an der Stelle. Und dann stellt er es augenblicklich richtig und hat dadurch dieses Verhör, das ist ja eigentlich das Kreuzverhör, ne? Und es fühlt sich komplett anders an, dieses Kreuzverhör, als jetzt, wo Amber Heard im Kreuzverhör ist und Johnny Depps Team sie versucht dran zu kriegen. Es ist kommunikativ wirklich so ein himmelweiter Unterschied dazwischen.
Weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt doch in dem Buch Talking to Strangers, ist wirklich eine absolute Empfehlung.
Kommt in die Shownotes, ja.
Ja. Da geht es zum Beispiel um die Geschichte von Hitler und Chamberlain.
Mhm. Das kommt man drauf durch Johnny Depp und Amber Heard, ja.
Ja. Ja, also pass auf. Ja.
Ja.
Da geht es darum, Hitler hat super wenig damals von sich preisgegeben. Mhm. Fast keiner, also weder Stalin noch irgendwer, wusste irgendwas über Hitler. Chamberlain ist damals auf Hitler total drauf reingefallen.
Mhm.
Und weil er Hitler geglaubt hat. Also, 1938 hatte man ja noch nicht das Wissen, was man jetzt hat.
Mhm.
Ne? Und es ging darum, dass Chamberlain einen dritten Weltkrieg verhindern wollte.
Ich meine, er hätte erstmal den zweiten kurz starten müssen, damit er den dritten dann verhindern kann.
Ich hab gerade in meinem Kopf an Putin gedacht und an den dritten Weltkrieg, weil die Geschichte passt so zu Putin und daraus habe ich jetzt wirklich, egal, also ihr wisst, was ich meine, den zweiten Weltkrieg verhindern wollte. Ja. So. Hitler hatte damals schon einen Masterplan, aber die ganze Welt wusste noch nichts davon. Der wollte den Zweiten Weltkrieg. Und Chamberlain dachte, hör auf, mich so anzugrinsen, Matthias.
Ich mag dein Referat. Du sprichst sehr frei und benutzt viele Bilder. Ich finde es gut.
Ja, aber das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ja? Das ist Münchner Abkommen.
Die hat so viel mit heute zu tun.
Ja. Und es ist eine Geschichte, die auch ich weiß.
Ja, bitte. Deswegen. Ich mache ja nichts, außer zuzuhören und zu lächeln.
Also. Also, Hitler wollte den Zweiten Weltkrieg, aber die Welt wusste das noch nicht. Und Chamberlain dachte auch, okay, wenn wir jetzt Hitler Tschechien geben, dann ist er vielleicht beruhigt, dann hört er auf, dann ist Frieden auf dieser Welt. Und Hitler hat die ganze Zeit gesagt, ja, ich will ja nicht, ich will keinen Krieg.
Der hat es ihm sogar noch unterschrieben.
Genau, der hat das dann noch unterschrieben und so weiter. Und was hat Hitler danach gemacht? Den Zweiten Weltkrieg begonnen.
Ja.
Und jetzt ist so die Frage, warum ist Chamberlain auf ihn reingefallen?
Ich kann dir sagen, warum. Alice Schwarzer hat ihm damals einen offenen Brief geschrieben, dass man doch bitte ihm Tschechien geben soll. Und danach ist halt Ruhe, ne? Weil Frieden ist das Wichtigste.
Ja, genau, ja, Frieden ist gut. Auf jeden Fall. Weil Chamberlain das gemacht hat, was wir zum Beispiel auch bei Vorstellungsgesprächen und so machen.
Ja.
Der hat dem einfach nur durch einen tiefen Blick vertraut. Und einfach so auf eine Gestik und mehrmals gesagt, kann ich dir vertrauen? Und dann ihm beim Wort genommen
genau.
Und sowas.
Er hat die Nähe halt gesehen. Darum geht es bei Talking to Strangers in unserer Folge dementsprechend dann auch, aber in diesem Buch, ne? Dass man einen Fehler ganz oft macht, indem man versucht, Fremde besser einzuschätzen, indem man sie weniger fremd macht, indem man näher rankommt, indem man ihnen in die Augen schaut und seinem Gefühl, seiner Intuition dann mehr vertraut. Die Gefahrenbewertung bleibt dabei dann ganz oft auf der Strecke und man trifft oft die falscheren Entscheidungen als diejenigen, die auf Distanz bleiben und von Distanz wirklich nur die kalten Fakten anschauen. Und nur anschauen, ich switche zu Putin, er hat sein Wort in der Vergangenheit permanent, konsequent, jedes Mal gebrochen. Mhm. Also wird er es in Zukunft auch permanent, weiter, konsequent, immer brechen. Die Leute, die diese Einschätzung machen, liegen richtig. Die Leute, die ihm nahe kommen und dann sagen, nee, der hat aber irgendwo eine charismatische, ehrliche Art, der will doch was ganz anderes. Das ist doch ein feiner Geist. Die liegen konsequent falsch.
Das sind ja überwiegend Typen, die so denken, jetzt in der Weltpolitik, ne?
Mhm.
Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so dieses Ted Bundy-Phänomen bei Männern.
Ja.
Dass sie dann denken, oh, den Putin, den kriege ich schon irgendwie, den werde ich schon irgendwie umdrehen. Ich werde den schon irgendwie beeinflussen.
So ein Sigmar Gabriel, ne? Ja, kann man sich richtig vorstellen.
Der wird durch mich ganz anders.
Ja, ja.
So wie Frauen das bei Ted Bundy hatten, dem Serienmörder.
Du hast recht.
Der war ja gut aussehend und charmant, aber er war einfach ein fucking Serienmörder.
Das ist voll der gute Vergleich, Iris.
Und dann haben die Frauen dem damals total die Briefe in den Knast geschickt und so und haben gedacht, ja, der wird bei mir schon ganz anders sein.
Ey, Putin hat bestimmt Heiratsanträge von der halben SPD bei sich hier am Schreibtisch.
Das kann gut sein.
Von den ganzen Männern da, dass sie ihn gerne heiraten würden.
Ja. Und das, Matthias, das ist ein bisschen die Schwäche von uns Menschen,
ja.
Dass wir uns durch Gefühle, Charisma so blenden lassen.
Ja.
Und stell dir vor, eine KI würde jetzt diese Entscheidungen treffen. Eine KI würde sich jetzt Putin anschauen. Wie hat er sich bisher in der Vergangenheit entschieden?
Mhm.
Was hat er da gemacht? Dann würde die KI andere Entscheidungen treffen als wir Menschen.
Ja. Ich habe sowieso manchmal Momente, in denen ich denke, darauf läuft es hinaus, dass wir Regierung oder zumindest sagen wir es mal harmloser, damit man es leichter annehmen kann, Verwaltung. Gesellschaftsverwaltung wird wahrscheinlich zunehmend von künstlicher Intelligenz übernommen, weil es so viel unerfüllende, schreckliche Bürokratie einspart und offensichtlich, nach allem, was man bisher so beobachtet, die besseren Entscheidungen dabei rauskommen. Statistisch häufiger auf jeden Fall. Ich möchte nicht sagen, dass eine KI in jedem Einzelfall die bessere Entscheidung treffen würde. Aber aufs Gesamte gesehen ist das offensichtlich so.
Ich wollte ja mal bei der Bank einen Kredit bekommen.
Mhm.
Und da ist es ja ein bisschen schon so wie mit einer KI.
Mhm.
Also ich habe dann auch meinen zuständigen Berater gefragt, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe,
ja.
Ob der da nicht mal was machen kann. Und dann hat er gemeint, genau aus dem Grund, weil man sich hier versteht, wird er da nichts machen können.
Ja, genau.
Sondern da wird irgendeiner kommen, der mich noch nie gesehen hat, noch nie was mit mir zu tun hatte, meine ganzen Ausreden nicht kennt. Und der wird sich das alles erstmal so anschauen und dann bewerten, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht. Spoiler, ich habe keinen bekommen, aber...
Aber es bleibt ein Mensch, also...
Es bleibt ein Mensch, aber es funktioniert ja wie eine KI ungefähr, ne? Dass da niemand jetzt durch deine Gefühle oder durch deine Geschichten betrogen wird, sondern du wirst da einfach ganz einfach begutachtet.
bevor sich jetzt irgendjemand darüber aufregt, wenn ihr das hört und das Gefühl bekommt und nicht zu Unrecht bekommt, dass wir das sogar befürworten, dass das so ist. Also, dass wir bestätigen, dass scheinbar oft die Daten die bessere Grundlage sind als die persönliche Begegnung und der Mensch. Ihr habt ja im Grunde recht, wenn ihr euch daran reibt, und ich reibe mich auch daran und ich glaube, du dich auch, weil wir das alle halt sofort auf uns subjektiv beziehen, mit einem Ungerechtigkeitsempfinden, wann wir, und wir haben das wahrscheinlich alle mal erlebt, dass wir irgendwo einfach nur, ja, so sind halt die Regeln, ne? Dieses Typische, da sind die echten Allmanns, die Dinge so entscheiden, wie sie sie entscheiden, weil das halt immer schon so war und weil es halt so läuft. Ich mache die Regeln nicht, solche Sätze, ne? Wenn man das subjektiv empfindet, es ist richtig stocksteife Ungerechtigkeit. Weil wir ja aus unserer subjektiven Erfahrung wissen, nee, wir müssten gerade eine Ausnahme bekommen. Und jeder hat irgendwann mal eine Situation, in der man eine Ausnahme bekommen müsste. Ob es ein Kredit ist oder, keine Ahnung, ein Rechtsstreit, was auch immer. Aber das ist was, wo Statistik eine Riesenrolle spielt. In dem Buch geht es darum, da geht es um Richter, um einen Richter in New York. Und dann wird es statistisch noch weiter erhoben, nicht nur bei diesem einen Richter, sondern bei ganz vielen. Dann, es wird alles genau untersucht, wie zuverlässig sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben, welche Menschen mit einer hohen Bewährungsstrafe von der Allgemeinheit weggesperrt werden müssten, damit sie nicht noch weitere Verbrechen begehen, bis das Urteil irgendwann gefällt wird. Und das wurde verglichen mit den Entscheidungen, die eine KI, nur datenbasiert, ohne den Blick in die Augen der Angeklagten und so, entschieden hätte. Ja. Und die KI war so signifikant besser darin, Schaden abzuwenden von der Gesellschaft, weil sie nur die Daten zur Grundlage genommen hat und nicht die menschliche Begegnung. Es ist wohl leider so.
Und das ist dann eigentlich auch krass, wenn man dann so überlegt, man trifft dann bessere Entscheidungen, wenn du die Person
aus großer Distanz betrachtest.
Ja.
Also zumindest, wenn deine Entscheidung darüber ist, ob du vorsichtig sein solltest.
Wir hatten das bei zwei Leuten, die wir mal eingestellt hatten.
Ja.
Da hatten wir schon, wir hatten erst den Blick aus der Distanz und da war eine Person, die wirklich jedes halbe Jahr den Job gewechselt hat. Und dann haben wir sie kennengelernt, die Person, und dann haben wir gedacht, okay, der war halt total sympathisch.
Mhm.
Sympathisch, lustig, offen. Und dann haben wir gedacht, hey, der braucht eine Chance.
Mhm.
Vielleicht hat er einfach nur noch nicht den Ort gefunden und ist halt jemand, der dann halt wechselt.
Mhm.
Wir haben innerhalb kürzester Zeit festgestellt, dass der Blick aus der Distanz die richtige Einschätzung war.
Genau, das ist ein so ein Beispiel. Ja. Ey, ich habe ja übrigens aus dem Buch etwas jetzt hier aufzuklären. Ich glaube, dass einige zuhören, die meine Insta-Story gesehen haben und mitgemacht haben, mit diesem Wortergänzungsding. Und das ist auch aus dem Buch Talking to Strangers. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz besprechen. Da geht es um ein Experiment von einer Emily Pronin.
Mhm.
So ein Wortergänzungsding, da werden Leuten, das ist das, was ich jetzt eben auch auf Instagram in der Story gemacht habe, da werden Worte gezeigt, wo Buchstaben fehlen und du sollst sie halt selber ergänzen, dass sie Sinn machen. Es könnten verschiedene sein. Ich muss nicht mehr alle jetzt aufzählen, aber bei mir war zum Beispiel, wenn nur NG vorgegeben ist, dann machen manche Engel und andere Angst daraus mit derselben Buchstabenanzahl. So, und die Frage, es sind drei Fragen und die weiteren Fragen werden immer wichtiger. Die erste Frage ist, sagt das überhaupt etwas über dich aus, was du da jetzt für eine Liste schreibst? Würdest du über dich sagen, dass es was aussagt, wenn du die Lücken ausfüllst und dann eine Liste von Worten hast?
Oh, ganz schwer. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, weil das ja interessant ist, warum ich gerade diese Wörter gewählt habe. Aber dann bin ich neurologisch wieder so inkompetent, dass ich mir denke...
Neurologisch inkompetent. Das ist gut.
Dass ich das dann auch nicht verstehe, wann man welche Wörter wie nimmt. Habe ich das jetzt, weil ich es in kurzer Zeit mal benutzt habe oder weil es ihr wisst schon, was ich meine. Ich kriege noch nicht mal irgendwie ein Wort gerade
raus. Die uns zuhören, die wissen genau, was du meinst. Sie haben das nämlich genau, was du gerade sagst. Habe ich ganz viel so Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, ey, semantisches Priming, je nachdem, welche, die kennen sich mega gut aus. Wir haben zu schlaue Leute, die diesen Podcast hören, als dass das Experiment auch genauso geklappt hätte wie im Buch, wie es da beschrieben
das
war.
Das kotzt
lief
mich
anders.
Übrigens an.
Ihr
das
seid zu schlau.
Nee, wirklich, das kotzt mich manchmal wirklich an, weil ich gemerkt habe, ich muss mir noch mehr Mühe geben. Und das ist, ich gebe mir gerne viel Mühe, aber der Podcast, der muss sich jetzt steigern. Wir müssen nächstes Jahr nochmal an einer ganz anderen Stelle sein als dieses Jahr.
Ja.
Mit dem Podcast. Das ist auch eine Challenge, das finde ich gut.
Ja.
Aber es ist eine schöne Herausforderung. Also wir kriegen auch Rüge, wenn wir einfach nur Sachen erklären, die sowieso schon jeder weiß.
Ja, das ist aber mit diesem Experiment diesmal gelungen. Ich kann nicht jetzt das nehmen und die Ergebnisse davon und daraus jetzt etwas erklären, was sowieso schon alle wissen. Denn ihr habt mit euren Antworten habt ihr es komplett verändert. Ihr habt es komplett durcheinander gebracht. Es ist nicht gelaufen, wie es im Buch gelaufen wäre. In dem Buch oder in dem Experiment von Emily Pronin damals waren diese drei Schritte so. Schritt 1, die Leute füllen die Wörter aus. Schritt 2, sie sagen, ja, das sagt aber nichts über mich aus. Das ist wirklich mehrheitlich die Antwort gewesen. Das ist doch jetzt nur aus dem Moment entstanden, assoziativ. Ich habe fast nur negative Wörter wie Angst, Frust, Hass und so weiter. Aber ich bin ein positiver Mensch, sagt nichts über mich aus. Und jetzt Schritt 3. Sie kriegen die Listen von anderen Menschen vorgelegt und sollen dann überlegen, was sind diese Fremden für Menschen anhand der Wörter. Und sie fantasieren drauf los und sagen, das sind Menschen, die haben Probleme beim Einschlafen, das sind sehr gestresste Menschen und merken gar nicht, dass sie sich gerade komplett widersprechen. Dass sie vorher noch gesagt haben, nee, anhand dieser Wörter kann man gar nichts ableiten über Menschen und dann aber bei Schritt 3 es doch tun. So, das habt ihr in meinem Experiment, das ich sehr genau nachgestellt habe, komplett auf den Kopf gestellt. Erstmal habt ihr mehrheitlich abgestimmt, doch, das sagt was aus. Schon da geht's los. Ich habe abstimmen lassen, die klare Mehrheit sagt, das hat Aussagekraft. Und dann haben aber andersrum widersprüchlich nur sehr wenige mir Deutungen von den Listen anderer Menschen geschickt. Also es ist komplett das Gegenteil. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst. Das ist halt die Scheiße mit der Community. Das ist dann wieder Arbeit.
Aber ich muss ein bisschen was vorlesen, weil ich glaube, man ist, wenn man da jetzt diese Liste ausgefüllt hat und dann die Folge heute hört, dann ist man bestimmt neugierig, was das jetzt über einen aussagt. So ähnlich wie mit diesem Würfel- und Pferd- und Leiter-Experiment, das wir damals gemacht haben. Deswegen, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr hier liefern, dass man das Gefühl hat, hatte einen Sinn, dass ich da mitgemacht habe. Die Wörter selbst. Die Mehrheit hat hier nicht recht. Die Wörter selbst sagen wirklich sehr wenig über dich aus. Einige haben mir das auch geschrieben. Es sagt was über deine jetzige Situation, in der du das ausfüllst, aus. Aber nicht über deine Persönlichkeit, deinen Charakter, wie du grundsätzlich bist. Aber ich muss mal ein paar Highlights vorlesen von Leuten, die dann doch mir Persönlichkeitsanalysen fremder Menschen geschickt haben.
Okay.
Eine Person hatte zum Beispiel ausgefüllt Freak, Angst, Eyes, Englisch für Augen, ne? Haar, Bein, Liebe und Schule. Während ich raussuche, was mir da geschickt wurde, was das jetzt wohl für ein Mensch ist, willst du mal tippen, was das für ein Mensch ist?
Ist auf jeden Fall für Cannabis-Legalisierung. ist auf jeden Fall Sozialpädagoge und ist ein Typ. Mhm. Wahrscheinlich eher so geringeres Einkommen und mag total gerne so Festivals.
Eine andere Person hat mir über diese Liste, über den Menschen von dieser Liste geschickt, vermutlich jünger, wegen englischen Begriffen wie Freak und Eyes und Schule, würde sie als weiblich interpretieren, wegen Haare, aber auch Beine sowie Liebe, eventuell noch in der Schule oder von der Schule noch stark geprägt, bei ihr geht alles um Schule, 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 Verknüpfung, eventuell unerwiderte Liebe in der Schule, Mobbing wegen Haaren an den Beinen als Freak bezeichnet. Damit zusammenhängt, würde dann auch die Angst passen. Eyes, keine weitere Erklärung, aber eventuell aus Songtexten, bei denen oft von und über Augen gesprochen wird. Also so stark wird assoziiert und die Begriffe halt auch wirklich in Verbindung zueinander gesetzt.
Ey, und ich habe das voll krass mit den Augen, dass ich das sofort mit Cannabis in Verbindung bringe.
Weil die dann rot sind.
Nee, nicht nur deswegen, sondern auch, weil so, ich kenne so ein paar Künstler und halt Leute, die schreiben und so. Und da ist mir voll oft aufgefallen, dass es um Augen geht.
Ja.
Da dachte ich so, was soll das? Also warum?
Weil sie einfach das Fenster zur Seele sind, ihres.
Ja, sowas in der Art, ja.
Ich kann auch ganz viel in deinen Augen sehen.
Ja?
Ja, kann ich wirklich. Komm, wir machen schnell noch ein bisschen Beispiele.
Okay.
Hier. Was steckt hinter dieser Liste? Frist, Angst, Mies, Hass, Leib, Biene. Da schreibt die Person dazu in Klammern, warum auch immer, war einfach der erste Gedanke. Und Schuld.
Okay. Übergewichtig. Mobbing-Opfer.
Ah ja, das ist nicht vielleicht beeinflusst von der Analyse der anderen vorher.
Die Ich habe wegen Schuld gerade und wegen dem, kann ja sein, dass jetzt das in meinem Kopf deswegen ist, ja. Übergewichtig wegen Biene. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das schon öfter mal gesehen, dass irgendwie so Bienen...
Weil Hummeln die übergewichtigen Insekten sind?
Nein, sondern weil es da... Es gibt so Hummel-Bienen-Humor. Weißt du? Und hat auf jeden Fall ein Sparbuch.
Oh, nicht schlecht. Ey, das wird sich gleich doppeln. Eine andere Person sagt das über irgendeine andere Liste, Bausparvertrag.
Ja, auf jeden Fall sowas. Ja, so würde ich sie einschätzen.
Ich habe diese Analyse geschickt bekommen. Diese Person leidet unter Termindruck, kennt die Angst davor, etwas falsch zu machen, empfindet dann Scham, ist überhaupt nicht tierfreundlich, evangelisch getauft und hat Erfahrungen mit Hass gemacht. These. Schicken Sie noch dazu. These. Ist nur eine These. Ich bin mir nicht sicher. Und was denkst du über Frage, Ungar, Fies, Haus, Seil, Liebe, Schlau?
Oh, auf jeden Fall irgendwie so ein weirder Psychologe, der toxisch ist. Und ich kann es nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Mann ist oder... Ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall... Eine Persönlichkeit, die dich ein bisschen... Narzisst. Narzisst.
Hier die Analyse einer fremden Person. Über diese fremde Person. Die Person hält Intelligenz für einen guten Charakterzug, ist neugierig und politisch interessiert, aber kein Pazifist. Hat einen Bausparvertrag und öfter mal einen moralischen. Hat schon einmal über Selbstmord nachgedacht. Ich finde das so krass. Hat schon einmal über Selbstmord nachgedacht. Okay, also... Wenn ihr mir sowas geschickt habt, eine Analyse, ne, ich habe dazu aufgerufen, ihr seid nicht in irgendeine Falle getappt. Ne? Ich will das nur klarstellen, falls man das denken könnte gerade. Es ist im Gegenteil, überwiegend habt ihr bewiesen, dass ihr wesentlich komplexer denkt als die Probanden im Experiment von Emily Pronin.
Ich stelle ein bisschen das Experiment auch in Frage, wegen ihrer Fragestellung, weil es kann ja auch total gut sein, dass sie irgendwie gesagt hat, okay, was sagt das über dich selbst aus? Und wenn du dann die Frage stellst, okay, was sagen diese Wörter über die anderen aus? Dass du dann natürlich erstmal sagst, okay, ja, jetzt soll ich...
Ich soll, genau.
Und dann machst du das halt, ne? Das kann ja sein, man weiß nicht genau, wie sie es gestellt hat.
Du hast vollkommen recht. Ich habe nämlich mich auch gewundert, warum ich jetzt deutlich weniger Analysen von fremden Menschen geschickt bekomme. Ich habe nämlich nicht sehr autoritär darum gebeten. Ich habe einfach eingeladen dazu. Ich habe nicht gesagt, so, und das muss jetzt als nächstes, sondern ich habe gesagt, ja, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen andere jetzt zu analysieren, hier. Und dann
aber
macht man es nicht.
Ich muss sagen, ich finde das Experiment mit der Aussage ganz gut, weil meine größte Leidenschaft ist es ja, andere zu analysieren und super viel hinein zu interpretieren. Aber hey, mit mir wird das auch gemacht.
Genau.
Super viel. Und ich versuche mich dann immer wieder dran zu erinnern, okay, ich habe das jetzt so ein bisschen da so hineininterpretiert, dann muss ich nochmal ein bisschen vorsichtig sein.
Jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, Iris, es gut zusammenfassend hier auf den Punkt zu bringen, was es denn bei Fremden ist. Wir haben einerseits gesagt, wenn du schön auf Distanz bleibst, dann hast du zumindest im Kontext, sind sie gefährlich, machen sie was Gefährliches, dann hast du die größeren Chancen, sie gut zu beurteilen, wenn sie Fremde bleiben. Aber dieses Experiment sagt, wenn sie Fremde bleiben, dann projizierst du ganz viel, was nicht stimmt. Was ist denn jetzt das Fazit dieser Geschichte über Fremde?
Wir stigmatisieren alle gerade so schnell in der Gesellschaft. Und ich finde es unerträglich. Ich finde es wirklich so unerträglich, wenn ich mir die Twitter-Diskussionen angucke und dann heißt es, okay, du hast das Wort nicht so und so verwendet, deswegen bist du so und so. Oder dass man gleich das Schlechteste im Menschen unterstellt. Sofort ist irgendwie jemand böse aus irgendeinem Grund. Ey, ich finde das echt, das ist schlimm. Und wir sind noch einander fremd. Auch wenn wir uns in den letzten 2 Jahren leider zu gut kennengelernt haben, sind wir aber noch Fremde. Und ich finde, wir sollten uns das immer wieder ein bisschen bewusster machen, dass wir offen füreinander bleiben. Nicht jeder, der einer Verschwörungstheorie verfallen ist, ist automatisch ein böser, schlimmer Mensch, der uns nur Böses will. Sondern da gibt es verschiedene Gründe dafür. Und die sind nicht alle gleich.
Ich mag sehr bei Leuten, denen ich zuhöre, die sich mit Verschwörungstheorien und woher sie kommen und wieso man ihnen verfällt und so, die sich damit beschäftigen, die machen auch einen ganz starken Unterschied zwischen denen, die sie verbreiten und denen, die dran glauben.
Genau.
Und die sind dann da sehr differenziert und werfen nicht alles in einen Topf.
Genau. Genauso ist der Unterschied, ob jemand AfD wählt oder
Mitglied ist.
Mitglied
ja.
ist.
Ja.
Genauso ist es irgendwie mit anderen radikalen Parteien, was auch immer,
ja.
ne, was es alles gibt. Vereinigungen. Und wir müssen ja gar nicht erstmal in die radikale Schiene gehen.
Das genau.
ist lange ja nur die einfachsten Sachen momentan.
Bei den Extremfällen, also jetzt eine extreme Partei zu wählen, ist ja nicht mal das Extremste, was man machen kann in einer Gesellschaft. Es gibt ja wirkliche Verbrechen, die mhm. man begehen kann. Und der gemeinsame Nenner bei den meisten dieser Arten von Verbrechen, die ich da gerade meine, ist ja Isolation, ist ja Fremdsein und isoliert sein in der Gesellschaft. Man ist allen fremd. Man ist sich selber sogar fremd dann.
Mhm. Oh, Matthias, du machst das immer so gut, dass man dann so ein Fazit hat, ne?
Ich versuche es immer. Ich versuche mich auch immer selber ein bisschen zu verarschen, dass es sich anfühlt, als hätten wir was erarbeitet mhm. im Thema.
Okay, jetzt sind wir an diesem Punkt. Mhm. Jetzt haben wir fast was erarbeitet, ja? Sag mal, wie ja. sollen wir jetzt mit fremden Leuten sprechen? Ich weiß, wie ich mit Fremden spreche.
Wie machst du es?
Ich glaube, ich versuche immer irgendwie... Ich merke, dass wenn ich offen bin mhm. und ich Bock auf die fremde Person habe, dann funktioniert die Nummer schon.
Ja.
Dann haben wir ein gutes, warmes Gespräch. Und selbst wenn es ein bisschen steifer ist, sich dann so zu entspannen und dann einen guten Moment zu haben. Ich weiß halt, was ich will.
Ja.
So, die Frage ist ja immer, was willst du von der fremden Person?
Und das ist, glaube ich, ganz viel, wenn du etwas willst, dann trägst du schon in dir, dass es dir überhaupt zusteht, was zu wollen. Und in der Zeit früher, als ich wirklich schüchtern und introvertiert war, hatte ich ein so geringes Selbstwertgefühl fremden Menschen gegenüber, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mich zu fragen, was ich von diesen Menschen will. Ich hatte Schiss. Irrational, nicht Schiss vor was Konkretem, dass die mir was antun. Ich war einfach schüchtern. Und dann kommst du nicht darauf, dich zu fragen, was will ich von der anderen Person. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und ich glaube, da kannst du nur mit der Zeit rauswachsen. Mit einem Prozess, in dem du dir darüber klar wirst, was du geben kannst und dass du ein Selbstwertgefühl bekommst. Denn wenn du weißt, was du geben kannst, kannst du auch fragen, was du im Gegenzug erwartest von anderen. Sonst nicht.
Mhm.
Es gibt eine Technik, glaube ich, die ich, egal wo man steht, mit seinem Selbstwertgefühl und mit seinem Mut, fremden Menschen offen zu begegnen, kann man diese Technik anwenden. Die Ping-Pong-Methode. Kennst du die?
Mhm. Ich bin gespannt.
Ganz viel von der Unsicherheit in der Begegnung mit fremden Menschen kommt ja daher, dass man gar nicht weiß, wie man überhaupt reden soll, was man sagen soll, was die Themen sein sollen. Die Ping-Pong-Methode empfiehlt, dass du nicht eine Frage, dann bekommst du die Antwort, okay, nächste Frage. Oder du stellst die Frage einfach nur zurück. Ja, ich mache das beruflich, was machst du beruflich? So, dann wird das Gespräch eben steif und du bleibst in einem engen Gefühl von, was machen wir hier? Ping-Pong-Methode ist eigentlich... ein fancy Wort für stell als nächstes eine Frage, die mit allem zu tun hat, was schon gesagt wurde. Was machst du beruflich? Arbeitest in einer Bar? Ah, was ist dein Lieblingsgetränk? Irgendwie. Dass es damit zu tun hat, worum es vorher ging. Das ist die Ping-Pong-Methode.
Ich glaube, ich habe neulich einen kennengelernt, der das angewendet hat und es war höchst unangenehm, Matthias.
Ja?
Es war einer, wir waren auf einer Party und dann hat einer gesagt, ja, was machst du? Dann habe ich gemeint, ja. Dass ich TikToks mache und dann, ah ja, und produzierst du die selbst? Habe ich gemeint, ja. Ah ja, interessant. Und dann ging er immer mehr ins Detail.
Ja, aber ins Technische, ne? Nicht ins Inhaltliche.
Das war unangenehm. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe keinen Bock.
Okay.
Ich habe jetzt gar keinen Bock, dieses Gespräch zu führen.
Du hast vollkommen recht. Das Beispiel war auch scheiße gerade von der Ping-Pong-Methode. Mit dem, du arbeitest in einer Bar, gut, was ist dein Lieblingsgetränk? Das habe ich aus... Das ist eins zu eins übernommen aus dem Video, in dem es um die Ping-Pong-Methode geht. Das ist eine blöde Follow-up-Frage, weil sie nur technisch und oberflächlich bleibt. Diese Follow-up-Fragen müssten schon inhaltlich sein. Also wenn du mir jetzt fremd wärst und wir würden auf einer Party miteinander reden, du erzählst mir, du machst TikTok-Videos, dann würde ich dich nicht fragen, ob du sie selber machst und so, sondern worum geht's da und wann hast du damit angefangen und warum, was gibt dir das und so. Dann wird es auch ein interessantes Gespräch, oder?
Ja. Und einem Barkeeper könntest du zum Beispiel fragen, was ihm so für Geheimnisse von Betrunkenen erzählt werden.
Ja, ob das überhaupt vorkommt. Okay, wir spielen es mal durch und ich versuche mal, es schwer zu machen, dass ich dann da keine guten Antworten drauf habe, bis du mich knackst.
Okay.
Ja, ich bin Barkeeper. Nee, ich höre keine Geheimnisse von den Betrunkenen, weil es zu laut ist bei mir, die Musik.
Was ist dein Lieblingscocktail?
Ich schenke nur Bier aus, das war's.
Und bist du glücklich im Job?
Nee.
Warum machst du nichts anderes?
Jetzt sind wir bei der Substanz. Ja, jetzt hätten wir ein Gespräch. Ja. Mhm. Okay, also das gilt jetzt auch als Fazit unserer Folge. Ihr wisst, wie ihr mit fremden Leuten ins Gespräch kommen könnt.
Ich habe dich übrigens neulich manipuliert.
Ja, was gibt's sonst Neuigkeiten? Was hast du gemacht?
Wir waren doch neulich auf einer Party. Mhm. Und da waren Freunde, Ex-Kollegen, Freunde ist zu viel gesagt, aber ich habe die dir sehr positiv vorgestellt. Also im Vorfeld habe ich über die Leute geschwärmt.
Ja, ich habe gedacht, ich treffe jetzt ganz wunderbare Menschen.
Genau. Und mir war klar, dass die scheiße sind. Aber ich habe mir gedacht, das ist echt wichtig, dass du erstmal offen denen gegenüber bist und dass du nicht gleich so hingehst mit, nee, weil dann wissen die, dass ich gesagt habe, die sind scheiße zu dir.
Oh, okay, ey, das nehme ich dir null übel, weil ich hatte einen schönen Abend dann trotzdem. Mhm. Und ich glaube wirklich, wenn du mir deine ehrliche Meinung über diese Leute vorher gesagt hättest, hätte ich einen weniger schönen Abend gehabt. Das ist noch was. Ich glaube wirklich, das kann man jetzt als eine Regel. Komm, wir sind jetzt mal Moralapostel am Schluss. Wenn ihr mit Menschen über Fremde redet, die sie gar nicht kennen, redet immer positiv.
Ja.
Selbst wenn ihr das gar nicht meint, aber es verbessert die Welt. Seid mehr wie Iris.
Ich hab mir auch gedacht, die haben dir ja nichts getan.
Ja.
Die waren halt zu mir scheiße und haben das mal wieder vergessen, ne?
Ja, aber ich muss wirklich beschreiben, was der Effekt davon war. Mhm. Die hatten so einen Vertrauensvorschuss, weil ich wusste, du magst die, dass ich alles, was ich sonst vielleicht als ziemlich oberflächliche und ja,
Wahnsinn, ne?
Ja, die waren schon, jetzt rückblickend kann ich das sagen, das waren schon ganz schön oberflächliche Antworten und so. Ich habe aber viel mehr reingelesen und habe gedacht, ach ja, gut, die formulieren das vielleicht jetzt gerade nicht so spannend, aber oder haben vielleicht keinen so guten Abend, aber es sind ja tolle Menschen, hat ja Iris gesagt. Das ist gut. Alle haben profitiert davon.
Ja.
Und jetzt weiß ich, eigentlich sind sie scheiße.
Ja, scheiße ist zu fies gesagt. Ne? Ja. Das meine ich nicht so. Aber ist jetzt nicht so, was man täglich um sich herum braucht.
Sind nicht deine Lieblingsmenschen.
Ja.
Aber in Zukunft, ne? Wenn du mir über fremde Menschen, die ich kennenlernen werde, vorschwärmst, werde ich mit einem Misstrauen, wie Chamberlain Hitler gegenüber hätte auftreten sollen, da reingehen ins Gespräch.
Ich werde es immer machen. Und dann wirst du es nicht einschätzen können, ob die Person wirklich toll ist oder nicht. Weil ich will, dass du dir unabhängig von mir eine Meinung über die anderen machst. Ich will dich dann nicht beeinflussen.
Iris, merkst du das eigentlich, was du machst gerade? Du hast diese kleine Geschichte gerade begonnen mit dem Satz, ich habe dich übrigens letztens manipuliert. Und am Ende der Geschichte sagst du, ich will dich dann nicht beeinflussen. Merkst du... Wir nehmen das auf gerade, ist dir das bewusst? Ich habe Beweismaterial gegen dich in der Hand. Wie manipulativ du eigentlich wirklich bist. Das am Ende auch noch die...
Ja, aber ich bitte dich, zum Positiven.
Ja, hast du recht.
Ich habe mir was fürs Outro überlegt.
Okay.
Ich habe neulich bei TikTok gesehen, dass man seinen Telefonnachbarn anrufen soll und sich mal vorstellt. Ja, eine Telefonnummer, die so ähnlich ist wie deine, aber halt nur eine andere Ziffer am Ende hat.
Ach.
Und dass man die dann anruft und sagt, hallo, ich bin ihr Telefonnachbar oder Nachbarin. Und ich würde gerne Hallo sagen. Ich fand es sensationell, ich habe es geliebt. Und da habe ich mir gedacht, warum ist es noch kein Trend? Deswegen lass uns jetzt unseren Telefonnachbarn anrufen.
Oh, richtig gut. Deinen oder meinen?
Nimm deinen.
Okay. Ich sag jetzt meine Nummer hier öffentlich. Nein, ich habe am Schluss die 1 und wir wählen stattdessen die 2. Und reden mit einer komplett fremden Person. Geht nicht ran.
Verdammt.
Hier ist die Mailbox von Nachrichten, bitte nach dem Signatum.
Okay, wir ziehen es durch, wir reden drauf, ja?
Ja.
Hallo, hier ist Ihr Telefonnachbar. Sie haben am Schluss die 2, ich habe die 1. Ich wollte mich mal vorstellen. Schade, dass es kein Gespräch geworden ist, denn Sie wären Teil eines Podcasts geworden. Das ist das Outro im Podcast.
Und ich bin die Freundin von Ihrem Telefonnachbarn. Da wollte ich mich auch nochmal vorstellen. Ich glaube, wir sind nette Leute.
Ey, Iris, weißt du, was mir gerade sowieso auffällt? Das wäre gar nicht legal gewesen, wenn da jetzt... Wir haben so Glück, dass die Person nicht drangegangen ist. Man darf ja, hallo, sie hätten ja, wir hätten sie ja dann fragen müssen, ob sie überhaupt, ob das für sie in Ordnung ist, aufgenommen zu werden und im Podcast vorgespielt
zu werden.
Das hätten
wir natürlich gemacht. Wir sind sehr offene Menschen und vielleicht haben sie Bock, mal zurückzurufen und dass wir uns mal kennenlernen. Also ich hoffe, sie sind gut durch die...
Das war's. Ja gut, es ist kein Gespräch geworden, aber eine schöne Nachricht an eine fremde Person.
Ruft doch einfach auch mal euren Telefonnachbarn an.
Das Wetter ist schön, man muss es ja nicht nur telefonisch machen. Sprecht einfach auch mal fremde Leute auf der Straße an. Ja. Sagt was Nettes. Verhindert den 5. Weltkrieg.
Kommt zu unserem Fridays for Future, nee, Comedy for Future Festival.
Ja.
Am 27. März um 16 Uhr in Berlin.
Im Schiller Theater. Diesmal vergesse ich es nicht. Der Link für die Tickets kommt in die Shownotes.
Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere von euch dabei wäre und wir uns danach auch so ein bisschen kennenlernen und quatschen.
Unsere übliche Bitte um 5 Sterne und das Teilen unserer Folge lassen wir diesmal weg, denn Iris ist zufrieden mit der Reichweite, die sie hat. Wenn es mehr wird, wird es anstrengend, Fremde zu belügen.
Ja. Tschüss.
Ciao.